Hallo und herzlich willkommen zu den Glanzgesprächen und Folge 19. Diese Folge ist zur Abwechslung mal wieder eine thematische Folge, und zwar zum Thema Ansatz. Nachdem die Folge zum Thema Üben mit Hasko Krüger so ein Erfolg war und wir ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen haben, haben wir uns dazu entschlossen, noch eine thematische Folge, und zwar zum wichtigen Thema Ansatz zu machen. Hasko ist nämlich nicht nur erfolgreicher Probespielcoach, sondern auch ein gefragter Ansatzdoktor, wenn man das so sagen mag, und hat schon extrem vielen BlechbläserInnen geholfen. Deshalb jetzt eine Podcast-Folge für alle. Ein kleiner Tipp von meiner Seite: Falls jemand gerne mal praktische Unterstützung von Hasko hätte, sei es für Probespiel oder auch für Ansatz, auf seiner Seite www.hornprobespiel.de gibt es alle Kontaktdaten. So, nun aber viel Vergnügen mit Folge 19 und Hasko Krüger. An der einen oder anderen Stelle musste ich unser Gespräch etwas kürzen. Es gab einfach zu viel zu besprechen, aber ich hoffe, dass wir das Wichtigste für euch zusammengefasst haben. Viel Spaß damit und lasst gerne ein Herz oder eine Bewertung da, wenn und wie euch die Folge gefallen hat. Hallo und herzlich willkommen bei den Glanzgesprächen, lieber Hasko.
Moin, liebes Wandchen.
Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und das ja tatsächlich nicht zum ersten Mal. Wir haben vor der großen Podcast-Pause schon einmal eine Folge aufgenommen, und zwar eine sehr thematische Folge zum Thema Üben. Und ich muss ehrlich sagen, zu keiner anderen Podcast-Folge habe ich so viele Mails und Nachrichten bekommen wie zu dieser Folge übers Üben. Und tatsächlich war das Feedback durchgehend positiv. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe auf jeden Fall extrem viele E-Mails bekommen, so, oh Mensch, toll, nochmal drüber nachzudenken und neuen Input zu bekommen, fand ich auf jeden Fall schön.
Das freut mich. Ich habe auch ein paar gekriegt, ja.
Sehr gut. Deswegen habe ich mir gedacht, warum sollte man sowas nicht noch einmal wiederholen? Ich glaube, die ZuhörerInnen können aus solchen thematischen Folgen immer viel mitnehmen. Und ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt und vor allem auch in der Vergangenheit sehr viel beschäftigt hat, ist das Thema Ansatz. Ich wollte gerade fast sagen, das leidige Thema Ansatz.
Bei wem aber, ist das nicht so, ja?
Ja, es ist manchmal sehr leidig, wenn ich so an Ansatzumstellung und sowas denke in der Vergangenheit. Ja, und vor allem, also zum einen für mich selber, also aber auch für meine SchülerInnen. Da läuft mir das Thema sehr oft über den Weg und ich glaube, also beziehungsweise weiß, dass es dir in deiner Arbeit als Lehrbeauftragter in Hamburg und München auch ständig über den Weg läuft, beziehungsweise dir sehr viele verschiedene Ansätze, wenn man das so sagen kann, über den Weg laufen. Und wir haben uns schon des Öfteren mal drüber unterhalten und deshalb, here we are again, zum Thema Ansatz, eine neue thematische Folge. Einfach erklärt und ich würde sagen, für alle, die sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken über das Thema gemacht haben, ich würde sagen, wir haben vielleicht nicht die Lösung für alle Probleme oder die Tipps für den richtigen Ansatz, aber möchten uns trotzdem ein bisschen für euch darüber unterhalten. Und ich würde sagen, das grobe Ziel ist, dass man hinterher vielleicht ein bisschen mehr weiß als vorher, würde ich sagen.
Genau. Ne? Gut, dass du es sagst. Den Traumansatz in 3 Tagen gibt es garantiert nicht in dieser Sendung von mir. Aber ich erzähle gerne was über alle Puzzleteile, die mir bekannt sind. Zusammensetzen muss das dann aber leider jeder alleine zu Hause, das ist ja klar. Ja, theoretisches Wissen schützt leider nicht vorm Versagen in der Praxis. Davon kann ich natürlich auch ein Liedchen singen. Aber es ist nun mal das einzige Mittel zur Selbsthilfe, wenn es Probleme gibt. Deshalb wird es nicht schaden, hoffe ich, diese Sendung.
Auf keinen Fall. Und jeder kann ja das davon mitnehmen, was er oder sie gebrauchen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich finde, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Und ja, ich hoffe, dass wir einfach ein bisschen Input und wertvolle Informationen liefern können. Bevor wir anfangen, ich weiß, dass es dir ganz wichtig ist, dass ich nicht so viel über dich spreche. Aber für alle, die vielleicht unsere erste Folge übers Üben noch nicht gehört haben, was man natürlich nachholen kann, überall, wo es Podcasts gibt, wollte ich dich trotzdem einmal ganz kurz vorstellen. Hasko ist nämlich mein geschätzter Kollege hier in Bamberg, bei den Bamberger Symphonikern, war Mitglied des Smaller Chamber Orchestras, des Luzern Festival Orchestras und ist, wie gesagt, Lehrbeauftragter in Hamburg und München und sehr vielen HornstudentInnen dürftest du bekannt sein von der sehr, sehr wertvollen Orchesterstellensammlung. Genau, die auch im Internet unter www.hornprobespiel.de zu finden ist. Genau, so, dabei würde ich es auch belassen und denk mal, wir springen direkt ins Thema. Es soll losgehen. Hasko, was ist denn überhaupt der Ansatz in aller Kürze formuliert?
Der sogenannte Ansatz ist die Formung und Spannung der Lippen in der Art, dass sie bei Luftdurchzug in Schwingung geraten können. Das ist wohl die kürzeste Formel. Wenn man es schafft, jeden Ton des Instruments in jeder Dynamik spielen zu können, ist man zwar noch kein guter Musiker, aber es würde einem garantiert ein guter Ansatz attestiert.
Okay, das ist schon mal eine gute Definition. Wir sind hier ja ein Podcast für alle Blechbläser. Was haben denn alle Blechbläser ansatzlich gemeinsam?
Gemäß der Ansatzdefinition ist die allgemeine Tonerzeugung natürlich gleich. Dafür brauchen wir die Vibration der Lippen und die entstehen durch eine Kombination aus Lippenspannung, Lippenöffnungsform und natürlich Luft, die das Ganze in Bewegung setzt. Das ist immer bewegte Luft und diese Luftbewegung ist nur durch körperliche Bewegung möglich und nicht durch statische Kraft. Und von dieser bewegten Luft ist der Ansatz abhängig und richtet sich danach und niemals umgekehrt. Soweit dürfte das garantiert für alle gleich sein. Dann wäre für mich noch wichtig, dass alles der Feinmotorik dienen muss, sprich dem, was im Mundstück stattfindet. Das heißt, dass jede muskuläre Bewegung inklusive Luftführung das Ziel haben muss, die feinmotorische Kontrolle zu erhöhen. Das sind jetzt scheinbar harmlose Sätze, die aber große Konsequenzen haben, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Schließlich muss alles, was wir machen, dem zuarbeiten, beziehungsweise ist davon abhängig. Alles Weitere wären dann eher Ideallinien. Da könnte man jetzt bestimmt noch diverse Regeln runterbeten. Aber man sieht ja an diversen guten Spielern mit manchmal echt skurrilen Ansätzen, dass es immer auch irgendwie anders geht. Da muss man sich ja nur einmal Dizzy Gillespie angucken. Da weiß man Bescheid. Entscheidend bleibt, was hinten rauskommt, wie es so schön heißt. Das ist auch eine Gemeinsamkeit. Was gut klingt, ist richtig gemacht, egal wie es aussieht oder sich anfühlt.
Okay, das klingt für mich jetzt an sich alles ganz logisch, aber es ist ja leider in der Praxis nicht ganz so einfach. Warum ist das mit dem Ansatz so schwierig?
Naja, die Blechblasinstrumente sind halt die einzigen Instrumente, die keinen Schwingungserzeuger besitzen, sondern bei denen ein menschliches Organ, sprich die Lippen, Teil des Instruments sind. Die Lippenvibrationen sind feinmotorische Bewegungen und die sind im motorischen Gedächtnis schon mal deutlich schwerer zu verankern als die normalen elementaren Bewegungsmuster, wie zum Beispiel greifen oder werfen. Die vergisst das Gehirn nie. Dafür gehen aber die komplexen feinmotorischen Muster sehr leicht verloren und müssen halt auch immer wieder neu aktiviert werden. Nur als Beispiel, um deutlich zu machen, dass das Vibrieren der Lippen die feinmotorischste Bewegung ist, die wir überhaupt ausführen können. Bei einem Kammerton A mit, nehmen wir 442 Hertz, die Zahl kennt ja wahrscheinlich jeder, vibriert die Lippe 442 Mal in einer Sekunde und das auch noch periodisch, sprich gleichmäßig über die Zeit verteilt. Für das bestmögliche Klangergebnis muss die Lippenfrequenz deckungsgleich mit der Frequenz des jeweiligen Naturtones sein. Wenn die Frequenz der Lippen zu hoch oder zu tief ist, wird der Ton entsprechend verfälscht und entweder klingen nicht mehr alle Obertöne mit, er wird zu hoch oder zu tief oder springt gar nicht erst an. Dann kommt ja auch noch die Dynamik dazu, wofür sich die Lippenöffnung bei gleichbleibender Schwingungszahl entsprechend der Luftzufuhr verändern muss und so weiter. Übersetzt heißt das, wer zum Beispiel ein klingendes C2 spielen möchte, muss Luftgeschwindigkeit, Lippenspannung und Lippenöffnung so ausbalancieren, dass die Lippen 528 Mal pro Sekunde hin und her schwingen. Und da bin ich ehrlich gesagt jedes Mal überrascht, wenn das überhaupt klappt. Zusätzlich sind dann auch noch unter anderem die Zunge und der Kiefer beteiligt und alles Körperteile, die zu allem Überfluss extrem empfindlich sind. Dafür kann man gerne mal den Homunculus googeln.
Okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Homunculus klingt spannend. Was ist das?
Der Homunculus zeigt plastisch, wie bzw. in welcher Größe der menschliche Körper im Gehirn abgebildet ist. Dafür ist nämlich nicht die Größe des Organs entscheidend, sondern wie feinfühlig es ist oder wie viele Bewegungsmöglichkeiten es hat. So können dann nämlich die Reize dieser Körperteile besonders genau registriert werden. Wenn man also einen Menschen so zeichnet, wie er im Gehirn repräsentiert ist, einfach gesagt, wo er am meisten fühlt, hat er riesige Hände und ein noch größeres Gesicht, das ist fast genauso groß wie der gesamte restliche Körper, mit entsprechend großem Kinn, dicken Lippen und einer riesigen Zunge.
Okay, und warum ist das so?
Das hat natürlich wie immer evolutionäre Gründe. Wir müssen ja erstmal überleben und dafür ist die Nahrungsaufnahme nun mal das Wichtigste. Da sollte man Gut und Böse schon gut unterscheiden können. Die Lippen sind dafür die sensorische Vorstation. Die Zunge als Beurteiler fühlt zum Beispiel alles mehr als anderthalb Mal größer als normal. Und der Kiefer zum Kauen ist das einzig frei bewegliche Körperteil, das wir haben. Und alles reagiert extrem empfindlich auf Nahrung, aber dummerweise eben auch auf Temperatur, Stress oder Belastung. Das kennen wir leider alle. Man muss sich das Gesicht ja nur angucken. Da ist alles von Haut bedeckt und dadurch gut geschützt, nur die Lippen nicht. Das ist quasi Innenhaut. Da kommt das Innere nach außen und deshalb sind die Lippen auch so empfindlich wie intim. Drum küssen wir auch mit den Lippen und nicht mit der Stirn. Und wenn jetzt noch der Atemkomplex und die Psyche dazu kommt, spätestens dann wird mir schlecht. Es ist ja klar, dass wir damit nur Probleme haben. Das nützt zwar jetzt alles nichts, aber ich hoffe, es tröstet wenigstens ein bisschen.
Ein ganz bisschen, ja. Aber es tröstet nicht so recht darüber hinweg, dass es als Lehrende so schwierig ist, ansatzliche Dinge zu vermitteln oder in Anführungszeichen den richtigen Ansatz zu lernen. Warum ist das so schwierig?
Blechblasen, naja, also ist weder natürlich noch als System angelegt, aber wir arbeiten von Natur aus nur mit System und nicht mit einzelnen Muskeln. Man greift den Ball, greifen ist ein System und an Details wie Krümmungsgrade oder Kräfteverhältnisse der Finger denkt da garantiert keiner. Das hat die Natur so eingerichtet, weil es der Sache logischerweise überhaupt nicht dient. Deshalb ist es extrem schwierig, einzelne motorische Abläufe im Körper abzurufen. Und deshalb führt es auch automatisch zu Anspannung, wenn wir nur an den Körper denken. Genauso wie das bloße Denken an motorische Abläufe selbige stört, weil ganz andere neuronale Bahnen aktiviert werden. Das hatten wir schon in der Übelfolge. Ja. Beim Ansatz geht aber meistens kein Weg dran vorbei, einzelne Komponenten zu vermitteln. Schwierig ist das also eigentlich immer. Dann kann man eindeutige Befehle kaum geben, weil so vieles von der Anatomie abhängig bzw. begünstigt ist. Und da ist ja nun jeder anders. Wenn wir eine Kieferbewegung nehmen zum Beispiel, ist die abhängig von der Kieferstellung, dem Zahnbogen, der Zahnstellung, der Lippendicke, dem Rachenraum und so weiter. Und eine statische, sprich eindeutige Position gibt es leider auch nicht, weil das ganze System dummerweise Ton für Ton in Bewegung und flexibel ist. Wenn es um diese Befehle oder Anweisungen geht, wie zum Beispiel ziehen oder anspannen oder was auch immer, hat diese besagte Feinmotorik der Lippenvibration ja schon ganz alleine extrem viel Potenzial für Missverständnisse. Der Lehrer ist ja in aller Regel feinmotorisch trainiert und fühlt entsprechend differenziert. Der Schüler ist dagegen eher grobmotorischer unterwegs. Und damit werden die Anweisungen, nehmen wir mal ziehen, schon mal per se viel gröber übersetzt, als sie in aller Regel gemeint sind. Wie sollte das auch anders sein, wenn man noch kein ausreichendes Feingefühl hat? Da kann ich mir jedenfalls noch sehr gut dran erinnern, wie ich früher gezogen und angespannt habe wie ein Bekloppter, immer in dem Glauben, das sei genau richtig so. Schließlich sollte ich das ja tun. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut klar.
Das Beste war in meinem Fall, mit Streichhölzern in den Mundwinkeln zu üben. Mhm. Das ist auch so ein Schwachsinnstipp. Mhm. Die Mundwinkel sollen ja angespannt sein, das hatte ich irgendwo gehört. Aber dann völlig übertrieben und sinnfrei umgesetzt. Und das halte ich durchaus für typisch. Ja. Obendrein ist das mit dem Fühlen ja so eine Sache. Oft kann man die Muskeln, die man noch nie oder falsch benutzt hat, überhaupt nicht orten und bewegen. Und das Fühlen an sich ist ja eh nicht verlässlich und verändert sich permanent. Stichwort Schlüsselreize. Es würde mich jedenfalls sehr überraschen, wenn nicht viele die Situation kennten, mit Erfolg etwas auszuprobieren und zu verändern und nach 3 Tagen kein Gefühl mehr für das Neue zu haben. Das
Ja.
Kenne ich zumindest genauso von früher. Immer auf der Suche nach einem verlässlichen Gefühl und man findet es eigentlich nie.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es auch wahnsinnig schwer, das zu erklären. Und ich glaube auch, dass daher so absurde Praktiken irgendwann kommen, wie du sagst, irgendwie Streichhölzer an den Mundwinkeln oder irgendwas. Ich kenne das so, Bleistift festhalten mit den Lippen, weil man irgendwie versucht zu
Ja.
vermitteln oder ja, oder mir wurde versucht zu vermitteln, wie ich irgendwie den Ansatz spannen soll. Daraus resultieren natürlich Probleme und grundsätzlich gibt es natürlich überhaupt viele Leute mit Ansatzproblemen. Was würdest du sagen, kann man bei großen Ansatzproblemen tun? Wie gehst du vor, wenn jemand Ansatzprobleme hat oder du selber auch merkst, dass du vielleicht Ansatzprobleme hast oder hattest in der Vergangenheit?
Ja, reichlich. Es gibt ja die schönen Begriffe von Ursache und Wirkung. Das System ist die Wirkung, auf die man so gerne reinfällt und sich dann daran abarbeitet. Es ist aber logischerweise deutlich effektiver, die Ursache des Problems zu ermitteln und zu bearbeiten. Die würde sich ja sonst zukünftig wieder eine neue Kompensation ausdenken. Ein gutes Beispiel ist da für mich der sogenannte Bruch. Die eigentliche Bruchstelle ist dabei normalerweise nicht das Problem. Dort wird ja nur durch eine grobe Bewegung sichtbar, was vorher zu wenig oder gar nicht passiert ist, beziehungsweise
Ja.
unauffällig kompensiert werden konnte. In aller Regel ist die Ursache dafür eine ausgebliebene Kieferbewegung und meistens noch in Kombination mit zu wenig Luft. Ist natürlich ein Thema für die Praxis. Was ich sagen will, ist, es kann immer mehrere Ursachen geben oder die Ursache hat wiederum eine Ursache und so weiter. Deshalb hilft es mit Sicherheit, sich anzugucken, wie die Hierarchie des Ansatzes eigentlich aufgebaut ist.
Ja, was würdest du denn sagen, wie die Hierarchie des Ansatzes aufgebaut ist?
Der Ansatz ist, wie gesagt, von der Luft, die ihn erreicht, abhängig. Dafür brauchen wir eine entsprechende Luftführung, kurz gesagt das Wann, wie, wo, wie viel. Den Begriff hatten wir auch schon ausgiebig das letzte Mal. Die Voraussetzung dafür ist eine konstante Luftsäule, die wir erzeugen müssen. Die garantiert schon mal die Stabilität und den gleichmäßigen Luftfluss entsprechend der gesanglichen Musik, die ja auch gleichmäßig verläuft. Für diese Luftsäule brauchen wir ganz banal Luft, sprich eine Einatmung. Und die ist wiederum von der Körperhaltung abhängig. Und genau da würde ich anfangen, um wirklich alle möglichen Ursachen im Blick zu haben.
Okay, und ich meine, man sagt ja immer, man braucht irgendwie eine konstante Luftsäule oder muss irgendwie konstant Luft geben. Das kann man natürlich irgendwie immer schön sagen und verlangen, aber was würdest du denn sagen, was ist überhaupt eine konstante Luftsäule und wie kann man sie erzeugen, um das mal bildlicher darzustellen für die ZuhörerInnen?
Ach, wo wir bei bildlich sind. Eine normale Säule ist die senkrechte Stütze eines Bauwerks. Etwas, worauf sich ein größeres Ganzes begründet und ohne das es keinen Bestand haben könnte. So ungefähr wird es wahrscheinlich im Lexikon stehen. Und genauso ist es auch beim Ansatz. Es heißt nicht umsonst Luftsäule. Auf ihr baut der Ansatz auf. Wenn ich allgemein eine Säule bauen möchte, brauche ich als erstes einen Platz dafür. Für die Luftsäule brauche ich also erstmal Platz im Körper und das möglichst reichlich, weil sie ja dick und stabil werden soll. Dafür brauche ich eine entsprechend offene Haltung, die die Natur ja vorgibt, wie bei der Lauf- oder Kampfstellung. Der Körper ist dabei aufgerichtet und der Brustkorb gehoben, weil der Körper für die erwartete Hochleistung mit mehr Sauerstoff versorgt werden muss. Oder man nimmt zum Beispiel die Aufrichtung wie bei der Balz im Schwimmbad, wenn ein attraktiver Vertreter des favorisierten Geschlechts an einem vorübergeht, da macht man sich groß und drückt nicht zu viel die Brust raus. Es soll ja nicht auffallen und natürlich nicht zu wenig. Man steht locker da, hat aber eine leichte Körperspannung. Du kennst das offensichtlich, aber der ein oder andere ja vielleicht auch. Aber genauso ist perfekt. Was soll man sagen?
Okay. Ja, ist eine gute Beschreibung. Ich glaube, es weiß jeder sofort, was gemeint ist.
Natur und Kultur liegen ja sehr gerne mal nah beieinander und wenn man eine natürliche Entsprechung findet, wie hier bei der Haltung, kann man alles andere getrost vergessen. Man muss sich ja nur an eine bestimmte Situation erinnern und aktiviert damit ein System, über das man, wie gesagt, nicht nachdenken muss. Und wenn man nur an schöne Männer oder Frauen denken muss, was gibt es besser?
Nichts, eben.
Eben.
Also nicht viel.
Und jetzt brauche ich für die Säule das Baumaterial, die Luft, und die besorge ich durch die Einatmung.
Okay, hier würde ich ganz kurz einhaken wollen. Einatmung, super wichtiges Thema. Was würdest du denn sagen, wie die Einatmung wirklich gut funktioniert? Weil darüber wird ja auch immer wieder diskutiert.
Stimmt, das drücke ich ganz einfach aus. Für die Einatmung brauchen wir zwei unterschiedliche Atemtechniken, die Zwerchfellatmung und die Brustatmung. Bei der Zwerchfellatmung dehnt sich die Lunge vertikal aus. Das Zwerchfell, das die Brusthöhle von der Bauchhöhle trennt, geht nach unten und verdrängt die Eingeweide, weshalb sich der Bauch nach außen wölbt und die Bauchflanken und Rückenmuskeln sich ausdehnen. Bei der Brustatmung, die bei größeren körperlichen Leistungen automatisch dazu kommt, dehnt sich die Lunge horizontal aus. Der Brustkorb hebt sich und die Zwischenrippenmuskulatur dehnt sich aus. Die Kombination davon wäre dann die sogenannte Vollatmung, die wir brauchen. Damit das gut klappt, muss man sich nur einmal drei Punkte klar machen, die eine tiefe Atmung behindern können. Das wäre erstens beim Zungenrücken, der abgesenkt sein muss, wie zum Beispiel beim Buchstaben U. Dann bei der Stimmritze, die weit geöffnet sein muss. Das ist der Zwischenraum zwischen den Stimmbändern. Die kann man sich durch den Unterschied, ein O so zu hauchen, dass man es 5 Meter hört, und einem quasi tonlosen O ganz gut bewusst machen. Und dann noch die Lockerheit aller Muskeln und das Aufrichten des Brustkorbs. Wir brauchen Entspannung, andernfalls wird die Ausdehnung ja sofort behindert. Und wer einen voluminösen Klang erzeugen will, muss schließlich auch Volumen einsetzen. Und locker und gedehnt kann der Körper einfach das meiste Volumen aufnehmen. Atmen ist ein natürlicher Prozess, also wieder ein System, das unbewusst am besten funktioniert. Und man kann also alles wieder vergessen und muss sich dann nur die natürliche tiefe Atmung vorstellen. Zum Beispiel frische Bergluft morgens auf dem Balkon bei herrlichstem Panorama. Genussvoll und tief einatmen. Das wird locker sein, weil es eben so schön ist. Und maximal, weil man das Schöne ja so lange wie möglich genießen möchte. Aber es wird niemals über einen gewissen Punkt hinausgehen. Das würde sich sofort unnatürlich anfühlen. Und so wäre es wieder genau richtig.
Okay. Also das finde ich sehr gut erklärt. Das Einatmen ist zu 50% wichtig, denn zu 50% ist natürlich auch die Ausatmung wichtig. Gerade wenn wir jetzt über eine stabile und konstante Luftsäule sprechen. Wie atme ich denn am besten aus?
Bei der natürlichen Ausatmung gehen Zwerchfell und Brustkorb passiv wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Das Zwerchfell ist übrigens weder fühlbar noch bewusst zu steuern, weil es keine propriozeptiven Nervenenden aufweist. Eine super Vokabel zum Angeben.
Wollte gerade sagen.
Männer, aufgepasst. Die propriozeptiven Nervenenden sind nämlich für die Wahrnehmung von Muskelaktivität erforderlich. Das Zwerchfell wird also nicht aktiv, sondern durch die Bauchmuskeln und die Zwischenrippenmuskulatur gesteuert. Und das ist auch einer von zwei entscheidenden Unterschieden bei der aktiven Ausatmung des Bläsers. Erstens ziehen sich die Muskeln aktiv unter dem Brustkorb zusammen, um das Zwerchfell kontrolliert nach oben zu bewegen. Und zweitens bleibt der Brustkorb gehoben, was der Freiheit der Lunge und der Stabilität unserer Luftsäule dient. Und für die haben wir jetzt den Raum und das Material beschafft. Also können wir uns darum kümmern, wie sie gebaut wird.
Wie wird sie denn gebaut?
Um beim Bild zu bleiben, eine normale Säule hat ein unteres und ein oberes Ende und den Schaft. So banal das ist, ist das auch schon alles. Unsere Basis ist am Zwerchfell und das obere Ende an den Lippen. Der Ansatz bildet den ersten Widerstand, auf den der Luftstrom stößt. Nach dem Einatmen ziehen sich die unteren Bauchmuskeln zusammen, um die Luft zwischen Zwerchfell und Ansatz zu komprimieren. Und so entsteht die Luftsäule mit einem konstanten Luftdruck. Die Statik dieser Säule ist an den gleichen drei Stellen gefährdet wie bei der Einatmung, nämlich ungefähr in der Körpermitte. Da können die oberen Bauchmuskeln die Idee haben, sich im Bereich des Solarplexus anzuspannen und so gegen die Muskeln, die für die Ausatmung zuständig sind, zu arbeiten. Oder der Brustkorb fällt wieder in sich zusammen und verengt so den ursprünglichen Durchmesser unserer Säule. Das kennen vielleicht einige, dass sich im Körper der Druck deutlich stärker anfühlt als außerhalb. Das hat meistens eine dieser beiden Ursachen, dass Muskeln gegeneinander arbeiten oder dass das Zusammenziehen der Muskeln und das Zusammenziehen des Brustkorbs gleichzeitig passiert und so zu einem Überdruck führt, der nicht nach außen übersetzt wird. Der gefühlte innere und äußere Druck sollte quasi immer gleich sein. Dann sind wir an der Stimmritze. Die soll in der Tiefe wieder möglichst offen sein, wird sich aber mit zunehmender Höhe ganz natürlich verengen. Und dann gibt es noch die Zunge bzw. den Zungenrücken. Auch die soll in der Tiefe maximal aus dem Weg, wird sich aber auch mit zunehmender Höhe ganz natürlich nach oben wölben. Und nur noch mal zur zwingenden Logik dieser Luftsäule. Unsere Luftgebung basiert ja in jedem Fall auf den Bewegungen des Zwerchfells. Oben entweicht Ton für Ton Luft und unten muss sich zum Ausgleich das Zwerchfell nach oben bewegen, damit der Druck konstant bleibt. Durch das Offenbleiben des Körpers, besonders des Brustkorbs, wird sich die Säule, so wie sie ist, nur von unten verkürzen und damit ihre statischen Eigenschaften, sprich den Umfang, behalten. Die kleinsten Bewegungen unten müssen oben am Ansatz ja unmittelbar übersetzt werden. Es muss ja alles der Feinmotorik dienen, da ist jede Millisekunde entscheidend. Zum einen ist der Luftfluss natürlich ungehindert am schnellsten, zum anderen muss der Luftdruck konstant sein. Wäre beides nicht vorhanden, würde eine Übersetzung von unten nach oben schlichtweg zu lange dauern und wäre immer unpräzise. Es müsste ja nach dem Impuls des Zwerchfells der Druck erst wieder aufgebaut werden. Und genau das passiert beim Nachdrücken. Ob beim Tonanfang oder bei gebundenen Tönen, das ist dieses typische Hu-Hu-Hu-Hu bei Bindung. Zwischen den Tönen muss auch immer ein konstanter Druck vorhanden sein.
Okay, ein Thema, was mich sehr beschäftigt zum Thema Ansatz und generell ein Wort, was immer wieder fällt, ist das Wort Stütze, was, glaube ich, ganz unterschiedlich ausgelegt wird und auch ganz unterschiedlich praktiziert wird im Lehren. Was würdest du denn sagen, ist eigentlich die Stütze?
Bei dem Thema Stützen habe ich früher immer an einen großen Kraftaufwand gedacht und sofort irgendwelche Muskeln angespannt, so, du musst mir stützen. Heute würde ich das nur noch mit Offenhalten verbinden. Diese beschriebene Luftsäule ist ja die Stütze. Eine Säule stützt das Bauwerk. Stützen heißt also, eine konstante Luftsäule herzustellen. Und für den nötigen Luftdruck brauchen wir bewegte Luft. Übrigens habe ich auch mal die Erklärung gelesen, Stütze hieße den Ansatz, mit bewegter Luft zu versorgen. Das ist eine von den 100 Sachen, die ich mal darüber gelesen habe. Für diese Luftbewegung brauchen wir permanent körperliche Veränderungen, sprich Ausdehnung oder Verkleinerung. Jede Muskelaktivität, ohne dass die Luft bewegt wird, ist nicht nur überflüssig, sondern auch gerne mal kontraproduktiv, weil zu festes Anspannen immer eine schließende Kraft auf die Stimmbänder hat, die den Luftfluss dann deutlich behindert. Luftdruck entsteht, weil die Lippen im Weg sind. Die stauen die Luft auf. Deshalb muss immer Luftfluss gedacht werden und niemals Druck. Der Kraftaufwand ergibt sich durch das Ausblasen. Ob gehaucht wie in der Tiefe oder gepustet wie in der Höhe, ist egal. Damit die Luft in dem Moment, in dem wir sie benötigen, einen ausreichenden Druck hat, muss sie bereits vorher in Bewegung sein. Sprich, die Muskeln müssen sich schon vor dem ersten Ton zusammenziehen. Das passiert natürlich fließend und erst kurz vor der Vibration. Architektonisch entsprechend. Bevor die Säule nicht steht, kann ich auch nichts draufbauen. Das kann man gerne mal ausprobieren und Töne ohne Zunge anhauchen. Das geht sehr gut ohne jedes Vorgeräusch, aber nur, wenn die Luftsäule vorher steht und die Lippen natürlich ausreichend locker sind.
Das ist ein gutes Experiment, sowieso überhaupt, um sich dem Thema Ansatz zu nähern, finde ich, und auch mal zu checken, wie sich das anfühlt. Das würde mich nämlich jetzt auch zum Thema Luftführung bringen, weil nur so mit gut geführter Luft zum Beispiel dieses Töne anhauchen funktioniert. Würdest du sagen, das wäre jetzt eine logische Konsequenz, die Luftführung?
Ja, da hatte ich mich ja letztes Mal gegen gewehrt, das praktisch auszuführen. Und ausnahmsweise versuche ich mal ein Beispiel, was man darunter eigentlich versteht.
Ja.
Durch die konstante Luftsäule gibt es zwar einen gleichmäßigen Fluss, der Widerstand des Instruments bremst aber den Luftstrom noch zusätzlich, je nach Tempolage und Dynamik. Darum müssen wir permanent dafür sorgen, dass die Luft entsprechend in Bewegung bleibt. Wenn ich mir eine Bindung vorstelle, beispielsweise vom klingenden kleinen B zum B1, dann muss die Lippenvibration grob geschätzt von 140 auf 280 Schwingungen pro Sekunde ansteigen.
Mhm. Okay.
Das macht sie natürlich nicht plötzlich, sprich ruckartig, sondern kontinuierlich ansteigen, was man dann in Zeitlupe gut erkennen würde. Und natürlich macht sie das ungern aus eigener Kraft, sondern wird viel lieber durch schneller werdende Luft angetrieben. Das ist ja viel einfacher.
Mhm.
Die Luft muss also deutlich früher vor dem Zielton in Bewegung gesetzt werden und das ganz grundsätzlich immer. Auf dem Weg zu dieser nächsten Oktave warten jetzt drei Widerstände, nämlich die drei Naturtöne, 5 bis 7, die dazwischen liegen. Das hat mit der stehenden Luftsäule im Instrument zu tun.
Mhm.
Das lassen wir jetzt aber bitte mal weg. Das muss man sich wie Dominosteine vorstellen mit entsprechendem Effekt. Fällt der erste Stein, der erste Widerstand, in dem Fall das D, fallen die nächsten durch den Schwung automatisch mit.
Okay.
Die Luft muss also ihre größte Kraft direkt beim Starten im unteren Bereich einer Bindung entfalten, egal wie weit der Zielton entfernt ist. Der erste Widerstand bleibt ja an der gleichen Stelle und muss in jedem Fall überwunden werden. Wenn ich als Mensch auf einen Widerstand zulaufe, habe ich ja auch nur drei Möglichkeiten. Ich breche mit genügend Kraft durch und wenn ich zu schwach bin, weiche ich entweder aus oder pralle ab.
Mhm.
Und das ist bei der Luft ganz genauso. Ist die Luft zu schwach und lässt sich bremsen, muss die Lippe auf die geringere Luftzufuhr oder auf die veränderte Luftrichtung reagieren. Und das bedeutet in jedem Fall Stress.
Mhm.
Und schlimmstenfalls wird sie die Vibration kurz unterbrechen oder sie springt und macht eine ruckartige Bewegung.
Mhm.
Und beides wird grundsätzlich als unnatürlich wahrgenommen, weil jeder, ob bewusst oder unbewusst, die Natürlichkeit des Singens im Gefühl hat. Dabei vibrieren die Stimmbänder ja auch permanent und gleichmäßig. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen überkandidelt, aber das wäre wenigstens mal ein konkretes Beispiel unter vielen, worum es bei der Luftführung überhaupt geht.
Ja.
Und die Luft bleibt unsere Basis, wie das Fundament beim Haus. Bei einer Gartenlaube ist das vielleicht nicht so entscheidend, aber je höher man baut, desto wichtiger und wertiger wird natürlich das Fundament. Und bei der Beschäftigung und Perfektionierung mit der Luftführung kommt es also nur darauf an, wie hoch man als Bläser hinaus will. Das habe ich schön gesagt, finde ich.
Das hast du super schön gesagt. Ich fand aber vor allem auch das Beispiel mit dem Überwinden ziemlich gut. Zum Beispiel auch das Thema mit der Bindung, dass man wirklich quasi, wenn man jetzt eine Oktavbindung macht, eigentlich unten schon mal den größten Luftfluss braucht. Ist auch was ich immer wieder gerne sage und mir auch immer wieder selber gerne vor Augen führe, wenn ich versuche, alleine zum Beispiel diese FF-Bindung im ersten Strauß zu spielen.
Mhm.
Ganz wichtiges Thema. Jetzt haben wir wahnsinnig viel über Luftsäule, Architektur, Stütze, Luftführung gesprochen. Kommen wir langsam zum Ansatz, würde ich sagen, oder?
Fast.
Sehr gut.
Die Lippen, Geduld.
Ja, ich will zur goldenen Erkenntnis.
Die Lippen vibrieren jetzt ja schon, aber jetzt gibt es einen Rückwärtseffekt. Die Töne entstehen ja ausschließlich durch die Schwingung der Lippen und die übertragen sich auf die Luftsäule im Instrument, aber erregen auch Schwingungen im Mund- und Rachenraum.
Mhm.
Deshalb hat der Mundinnenraum und die Zungenstellung so einen großen Einfluss auf die Klangfarbe und die Tonhöhe, die wir im Vergleich zu den Holzblasinstrumenten besonders stark verändern können.
Okay, wie muss ich das genau verstehen?
Es gibt so einen typischen Sängerbefehl, den Kehlkopf abzusenken.
Ja.
Das hat kurz gesagt den Grund, dass der Kehlkopf unter normalen Bedingungen nicht gut an den übrigen Resonanzraum angepasst ist und eine Eigenschwingung hat.
Mhm.
Durchs Runterdrücken wird er an den Resonanzraum angepasst und schwingt dadurch gleich. Und bei uns ist der Effekt so ähnlich. Dafür kann man mal den Beginn des Gähnens simulieren.
Mhm.
Und so spielen. Der abgesenkte Kehlkopf, sprich der erweiterte untere Rachen, wirkt jetzt akustisch wie eine Verlängerung des Resonanzraums und alles verschiebt sich in tiefere Frequenzen und wird dunkler. Man hat auch durch Messungen im Mundraum nachgewiesen, dass tiefe Töne am lautesten über dem Kehlkopf sind und hohe Frequenzen am intensivsten im oberen Rachenraum. Und darum geht die Zunge von einer abgesenkten Position in der tiefen Lage, wie zum Beispiel beim Vokal U, über A oder Ü in der Mittellage zu einem I in der hohen Lage. Bei einem gewölbten Zungenrücken und kleinem Rachenraum entstehen bei hohen Tönen mehr Obertöne und die Töne werden damit stabiler.
Und wie kommen wir jetzt zu den Lippen, also zum Ansatz an sich?
Erstmal ist das ja entscheidend, durch was für eine Öffnung die Luft geht, damit eine gleichmäßige Schwingung überhaupt möglich ist. Und dafür muss die Lippenöffnung geformt sein wie die Öffnung eines Oboenrohrs. Wer noch nie eins gesehen hat, das ist so quasi mandelförmig, kann man sagen.
Und warum, würdest du sagen, muss die Lippenöffnungsform so sein? Und ist sie das, würdest du sagen, bei allen Blechblasinstrumenten?
Ja, das ist auf jeden Fall immer so, weil die Lippen für einen schönen Klang gleichmäßig vibrieren müssen, also auf und zu gehen. Und die Luft muss ja aber auch frei fließen. Und bei dieser Formung ist beides perfekt möglich. Der freie Fluss durch die offenere Mitte und die feineren symmetrischen Schwingungen an den Seiten. Eine kreisrunde Öffnung könnte diese beiden Eigenschaften nicht erfüllen und eine längliche Form, die ja in aller Regel wegen unserer wulstigen Lippen noch dazu unregelmäßig verläuft, auch nicht. Okay. Das schwingt zwar irgendwie trotzdem, aber mit Sicherheit mit Klangeinbußen oder Nebengeräuschen. Und jedes Knarren oder Rollen im Ton, alles, was man eher als Geräusch als als Klang definieren würde, ist meistens eine Folge davon, dass keine gleichmäßige Vibration stattfindet. Mhm. Und diese Öffnung muss ja noch dazu elastisch und flexibel sein, weil sie sich entsprechend der Lage und Dynamik permanent verändern muss. Von einer normalen Größe ausgehend wird sich die Öffnungsgröße eine Oktave höher halbieren und eine Oktave tiefer verdoppeln. Und zusätzlich ist sie auch noch vom durchfließenden Luftvolumen abhängig, wird also mit zunehmender Lautstärke größer. Demnach entspricht der höchste, leiseste Ton, den man spielen kann, der kleinstmöglichen Lippenöffnung, und die man erzeugen kann, und der tiefe, lauteste der größtmöglichen. Eine aufsteigende Tonleiter mit Crescendo kann also theoretisch mit einer Lippenöffnungsgröße gespielt werden und so weiter. So viel nur als unnützes Wissen zur Vergegenwärtigung. Die Öffnung muss geformt sein, das ist wichtig. Wenn man das nicht tut, muss sie in der Höhe entweder von der Luft oder vom Mundstückdruck aufgedrückt werden, mit der Folge, dass das Tonende gerne abgequetscht wird. Mhm. Von den Druckschmerzen mal ganz zu schweigen, das werden ja leider viele kennen.
Ja, wer kennt das nicht, Mundstückdruck? Ein gewisser Druck ist natürlich auch erforderlich, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. So ganz ohne geht es natürlich nicht. Ich wurde früher immer mit so einem Druckmesser gequält. Ich weiß nicht, das kennt vielleicht auch einige. Einer meiner früheren Lehrer hatte so ein Foltergerät. Und natürlich für mein Gefühl war das viel zu leicht eingestellt, was wahrscheinlich Quatsch ist, weil ich wahrscheinlich einfach viel zu viel gedrückt habe. Wie viel Mundstückdruck ist denn gut? Wo sind wir da in einem Bereich, wo man sagt, das ist gesund?
Muss man erstmal wissen, wozu der da ist. Der in Anführungsstrichen richtige Mundstückdruck ist der Druck, der notwendig ist, um einen luftundurchlässigen Abschluss zwischen Mundstück und Lippe herzustellen und damit die Luftsäule hermetisch abzuschließen. Das macht die Luft einfach noch besser kontrollierbar. Mhm. Das Mundstück isoliert die vibrierende Oberfläche vom Rest der Muskulatur. Und ein leichter Druck hilft, um die Lippenöffnung trotz Eigenformung in der Ansatzmitte offen zu halten. Mhm. Und je höher man kommt, desto mehr nimmt der Druck natürlich zu, ist ja klar.
Ja, apropos Lippenöffnung. Also grundsätzlich ist natürlich wichtig, wo sitzt überhaupt das Mundstück auf dem Mund? Aber deshalb ist natürlich auch wichtig, wo sitzt denn eigentlich die Lippenöffnung im Mundstück, oder? Würdest du sagen, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt?
Ja, mit Sicherheit. Und im Idealfall ist das Verhältnis 2:1, sprich 2 Drittel Oberlippe und 1 Drittel Unterlippe, bedingt dadurch, dass die Oberlippe freier schwingen muss. Das ist jedenfalls bei allen tiefen Blechblasinstrumenten so, bei der Trompete ausdrücklich nicht. Mhm. Da wird eher halbe-halbe gespielt, aber dafür bin ich kein Ansprechpartner. Wenn klanglich alles in Ordnung sein sollte, ist es eh wurscht. Wenn man allerdings eine gewisse Härte oder Helligkeit im Klang wahrnimmt, gerade in der Tiefe oder im Forte, dann lohnt sich das mit Sicherheit mal zu prüfen, ob man generell zu hoch sitzt oder mit zunehmender Tiefe nach oben rutscht. Das ist auch ein Phänomen, was häufig vorkommt.
Das stimmt, ja. Genau, ich glaube, dass, wie du sagst, 2/3 Oberlippe, 1/3 Unterlippe extrem wichtig ist. Was mache ich denn aber grundsätzlich, um die Lippenöffnung auch gut zu formen? Das finde ich ist auch immer wieder eine Frage oder ein Punkt, den ich mit meinen Schülerinnen und Schülern diskutiere oder versuche darauf zu achten.
Also ich persönlich finde ja, dass man sich die Öffnungsform nur einmal richtig bewusst machen muss und vor allen Dingen alle gegenteiligen Vorstellungen löscht. Mhm. Und dann muss man eigentlich nur dran denken, wenn durch den Klang bzw. Geräusche deutlich wird, dass etwas nicht gleichmäßig schwingt.
Ja.
Denn die richtige Größe der Öffnung regelt dann hauptsächlich der Kiefer.
Okay, der Kiefer, wichtiger Punkt. Wie und was regelt denn der Kiefer eigentlich genau?
Der regelt erstmal 3 Grundaufgaben und dafür kommt er in der Mittellage normalerweise leicht nach vorne, um den Unterbiss auszugleichen. Der dreifache Sinn ist, dass die Luft so gerade wie möglich in das Instrument fließt, das Einrollen der Unterlippe verhindert wird und die Druckverteilung des Mundstücks möglichst ausgeglichen ist. Der Kieferabstand ist dann für die optimale Formung der Lippenöffnung zuständig. Wenn man sich jetzt ein optimal geformtes Oboenrohr vorstellt, würde man den Kiefer öffnen, wenn es zu flach ist und schließen, wenn es zu rund ist. Mhm. Dadurch verlängert oder verkürzt sich der Weg für die schwingenden Lippen und die Frequenz ändert sich entsprechend. Deshalb findet man die richtige Kieferstellung perfekt über die Zentrierungsübungen, die wir das letzte Mal hatten, weil bei optimaler Öffnungsgröße die meisten Obertöne mitschwingen. Von diesem Optimum in der Mittellage ausgehend muss, wie gesagt, das Loch mit zunehmender Tiefe größer werden. Nicht nur wegen der langsameren Schwingung, sondern auch für das größere Luftvolumen, was man in der Tiefe braucht. Der Kiefer übernimmt dafür die gesamte Arbeit, im Idealfall mit einer gleichmäßig öffnenden Bewegung. Das Spannungsverhältnis des Ansatzes ändert sich ausdrücklich nicht mit zunehmender Tiefe. Das wird nur, so wie es ist, immer entspannter. Öffnet sich aber der Kiefer nicht oder zu wenig, muss sich ja trotzdem die Lippenöffnung vergrößern, was der Ansatz dann in aller Regel in seiner Verzweiflung mit einem nach vorne stülpen der Lippen erledigt oder mit anderen komischen Spezialformungen. Das funktioniert zwar auch, aber eben nicht gleichmäßig proportional. Das Spannungsverhältnis der beteiligten Muskeln wird sich so komplett verändern und dadurch ist weder eine Feinkontrolle, sprich ein geschmeidiges Spiel möglich, noch eine schnelle Umsetzung von hoch zu tief, was man nach aller Logik ja schon rein visuell erkennen kann. Grobe Bewegungsveränderungen brauchen zu viel Zeit. Deshalb ist der Kiefer so wichtig, weil die Kompensation der Lippe so gravierend ist, wenn die öffnende Bewegung ausbleibt.
Aber ist eine öffnende Bewegung nicht zum Beispiel auch, gerade wenn wir jetzt so an die Tiefe denken, du bist ja auch Tieferhornist, dass der Kiefer sich nach vorne bewegt?
In zunehmender Tiefe, ja, finde ich auch, soll der Kiefer nach vorne kommen, weil sich meistens durch die Kieferöffnung mit dem üblichen Unterbiss die Richtung des Luftstroms verändert. Der Kiefer gleicht das durchs nach vorne kommen aus und hält den Luftstrom möglichst geradeaus, damit der möglichst gerade ins Instrument fließen kann.
Okay, gut. Und jetzt möchte ich doch nochmal Ansatz. Sind wir jetzt nochmal beim Ansatz?
Ah, stimmt, da war doch was.
Genau. Nur nochmal, dass wir jetzt nochmal wirklich drauf kommen.
Das Beste kommt immer zum Schluss, wie du weißt. Es müssten jetzt alle Voraussetzungen für den muskulären Ansatz erfüllt sein, wie der Name schon sagt. Und auch als Entschuldigung, dass das alles so lange gedauert hat, aber das alles muss im Voraus gesetzt sein, sprich geregelt sein, andernfalls wäre der Ansatz permanent mit Kompensation beschäftigt und könnte niemals optimal funktionieren.
Okay, und sagen wir, es sind alle Voraussetzungen geschaffen, es sitzt Luft und so weiter, Kieferposition, alles tipptopp. Welche Muskeln sind denn dann am Ansatz beteiligt oder was ist wichtig, wenn wir wirklich jetzt an die Mundpartie denken?
Der Hauptmuskel ist der Ringmuskel. Einmal um den Mundraum. Für die Lateiner der Orbicularis Oris Der ist, ob man es merkt oder nicht, im Grunde an jeder ansatzlichen Aktivität beteiligt. Dann gibt es die Buccinatoren, die in den Mundwinkeln zusammenlaufen. Und drei Muskelgruppen, die den Ringmuskel, der sich zusammenzieht, wieder in die vier Himmelsrichtungen auseinanderziehen müssen. Sonst wäre der Mund ja zu, beziehungsweise keine Spannung da. Mhm. Und das sind die Levatoren, die Lippenheber nach oben, der Mentalis am Kinn nach unten und der Zygomaticus major zu den Seiten, um ein bisschen Bildung unter das Volk zu streuen. Dann gibt es noch den Zygomaticus minor, der verbindet Mundwinkel und Jochbein miteinander, und die Depressoren. Und bei dem Namen kann man sich dann auch ganz gut denken, welchen Sinn die Gesichtsmuskeln eigentlich haben.
Was haben sie denn für einen Sinn, wenn du jetzt schon so anfängst?
Der primäre Sinn ist, Emotionen und Stimmung auszudrücken. Das ist bei den Depressoren, die die Mundwinkel nach unten ziehen, ja am deutlichsten zu sehen. Und die verschiedenen Muskeln ins Bewusstsein zu kriegen, ist manchmal nämlich gar nicht so einfach.
Ja.
Da könnte es helfen, sich die natürlichen Aufgaben einmal klar zu machen. Der Ringmuskel zum Beispiel verläuft kreisförmig um den Mund und hat ganz einfach den Sinn, den Mund zu öffnen und zu schließen. Mhm. Er ist beim Sprechen beteiligt und beim Küssen. Da haben wir es wieder.
Ja.
Vielleicht doch noch ein richtig heißer Tipp für den perfekten Ansatz. Viel knutschen und dabei an den Orbicularis Oris denken.
Mir hat jemand gesagt, nicht, auf keinen Fall knutschen vor Konzerten.
Ja, das Training zu Hause ist ja auch wichtig beim Vorbereiten. Naja, wie auch immer. Die Buccinatoren an den Mundwinkeln sind dafür da, die Wangen zusammenzuziehen und den Mund zu verengen. Und auch die Backen an die Zähne zu drücken, wie zum Beispiel beim Lachen oder Pfeifen. Die Levatoren, davon gibt es so ein paar, sind zum Heben da. Und die uns interessieren, heben die Oberlippe und auch die Nasenflügel gemeinsam, wie beim Ausdruck von Missbilligung oder Ekel. Mhm. Wenn einem der Muskel nicht bewusst sein sollte, was durchaus verbreitet ist, erwischt man ihn bestimmt über das Heben der Nase deutlich besser als nur über die Lippe.
Okay.
Der Mentalis lässt das Kinn runzeln oder kann die Kinnhaut straffen oder auch die Unterlippe nach vorne schieben, wie beim Schmollen. Und der Zygomaticus zieht die Mundwinkel nach hinten oben und ist maßgeblich am Lachen beteiligt. Deshalb heißt er auch Lachmuskel. Und das wäre das Stammteam, das die Spannung der kleinen Lippenöffnung herstellen muss. Und da kann man sich jetzt auch leicht vorstellen, warum die Muskeln sich damit so schwer tun. Das hat der liebe Gott nämlich nie so geplant.
Der hat wahrscheinlich einfach nie geplant, dass sich jemand ein Blechblasinstrument ins Gesicht drückt und daraus versucht, einen Ton zu erzeugen, wenn ich mir das so anhöre. Also sehr, sehr interessant und sehr viele verschiedene Muskeln. Ich versuche da gerade auch den Durchblick zu behalten. Was würdest du denn sagen, wie formen denn die Muskeln dann am Ende den Ansatz?
Die Muskeln haben erstmal ganz allgemein zwei Hauptaufgaben. Einmal muss eine Spannung für die Vibration aufgebaut werden und das Gewebe muss am Zahnbogen gehalten werden, was wiederum der feinmotorischen Kontrolle von Lippe und Luft dient. Für den Spannungsaufbau sind grundsätzlich zwei Richtungen nötig. Es gibt also immer antagonistische Spannungsverhältnisse. Achtung, das ist wichtig. Jede Bewegung hat auch immer eine Gegenbewegung.
Mhm.
Der Ringmuskel schließt sich also bei der Ansatzbildung und gibt damit schon mal aus jeder beliebigen Sicht eine Richtung vor. Das passiert erstmal so entspannt, als ob man die Buchstaben P oder M ausspräche. Minimalantrieb ist das Zauberwort für alle muskulären Aktionen.
Mhm.
Dann kommen die äußerst wichtigen Buccinatoren an den Mundwinkeln ins Spiel. Die heißen auch nicht umsonst Trompetermuskel.
Ja.
Die sollen die Mundwinkel dort, wo sie natürlicherweise liegen, fixieren, weil festsitzende Mundwinkel da Veränderungen möglich machen, wo sie nötig sind, nämlich innerhalb des Mundstücks. Von der Logik her macht es keinen Sinn, dass es in der Peripherie größere Bewegung gibt, wenn wir eigentlich auf minimalste Bewegung im Mundstück konzentriert sind. Grobmotorik wird Feinmotorik immer behindern. In den Mundwinkeln gibt es einen Muskelknotenpunkt, wo viele mimische Muskeln zusammenlaufen. Deshalb ist es genau da perfekt, möglichst viele davon zusammenzuhalten und in ihrer Bewegung zu hemmen. Die Bukinatoren sind auch maßgeblich für das Halten des Gewebes am Zahnbogen verantwortlich. Und von der Aufgabe ausgehend kann man sich dann auch ganz gut vergegenwärtigen, wie fest man die Bukinatoren eigentlich machen muss. Dafür kann man mal fiktiv durch ein Pfeifloch verschiedene Töne pusten.
Ja.
Hohe mit viel Druck oder tiefe gehauchte, die kaum spürbar sind. Dabei lässt man komplett locker, sodass sich die Backen aufblähen. Und jetzt zieht man beim Pusten die Wangen mit dem geringsten Aufwand wieder an den Zahnbogen. Und das entspreche ungefähr dem muskulären Aufwand beim Spielen.
Okay.
Die Methode ist mindestens besser als die mit den Streichhölzern.
Ja.
Und mit diesen flexibel fixierten Mundwinkeln wird die Muskeltätigkeit während des Spielens nur ein Problem der Spannungsstärke und nicht eine Frage der Lippenbewegung.
Okay.
Der Mentalis strafft jetzt das Kinn durch eine Bewegung nach unten. Und spätestens jetzt sollte man sich klar machen, dass es bei Zugrichtung immer eine Gegenbewegung geben muss, die in die andere Richtung ausgleicht. Sonst würde ja keine Straffung möglich sein. Wenn dieses antagonistische Spannungsverhältnis nicht vorhanden ist, in dem Fall durch den Ringmuskel, tanzt das Kinn gerne mal, beziehungsweise klappt in der Höhe nach oben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das mal beobachtet
hast.
Weil sich das ohne Gegenbewegung bei höherer Spannung nicht halten kann.
Mhm.
Man ist aber immer nur auf das Ziehen des Kinns konzentriert. So oder so, wenn man viel Bewegung oder ein runzliges Kinn beobachtet, sollte man sich ganz dringend damit mal beschäftigen. Das ist nämlich auch ein gutes Beispiel für Ursache und Wirkung. Denn wenn das Kinn nicht straff bleibt, muss der Kinnstraffer nicht unbedingt schuld sein, sondern auch gerne mal der Antagonist.
Okay, das ist interessant.
Apropos Gegenbewegung, das ist natürlich auch horizontal nötig, weil die Bukinatoren für einen leichten Zug nach außen gesorgt haben. Und das gleicht das Kinn jetzt mit einem leichten Schürzen zur Mitte hin wieder aus.
Okay.
Und an der Oberlippe muss im Prinzip das Gleiche passieren, nur feiner, weil die Oberlippe freier schwingen muss.
Ja.
Und die Levatoren heben die Lippe, die sich durch den Ringmuskel nach unten bewegt bzw. schließt, und bringen sie so unter Spannung und ziehen das Loch wieder auf. Wobei sie richtig aktiv dann erst in größerer Höhe werden. Und für viele ist es leider sehr schwer, diese Muskeln überhaupt ins Gefühl zu kriegen. Ohne die Levatoren läuft man aber Gefahr, dass entweder Luftpolster entstehen oder dass in der Höhe das Mundstück zu stark an die Lippen gepresst wird, um die Lippenöffnung zu gewährleisten. Und das tut weh.
Ja, das ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema oder wahnsinnig komplex, was da überhaupt passiert. Ne?
Leider ja.
Ja, das kann man nicht sagen.
Aber von der Struktur her auch wieder nicht. Also, Hauptsache, man muss es nicht selber machen, aber die Theorie ist eigentlich gar nicht so schwierig.
Nee, in der Theorie hört es sich gut an, aber es ist wirklich wahnsinnig komplex.
Bleibt ein Lebensthema, so oder so. Der Lachmuskel, da waren wir, glaube ich, gleicht die Ringmuskelbewegung nach außen aus. Aber erstmal nur mit, also aus meiner Sicht, nur mit einer leichten Spannung, weil durch die fixierten Mundwinkel ja schon so viel getan ist. Und bei höherem Duftdruck wird er dann wieder aktiver, weil er auch das Gewebe am Zahnbogen halten muss.
Mhm.
Und jetzt gäbe es noch den Zygomaticus minor, den könnte man einsetzen, muss man aber nicht. Bei extremer Höhe oder Anstrengung kann er durchaus nützlich sein, weil er zusätzlich hilft, Spannung aufzubauen. Einige Spieler nutzen ihn permanent, das darf man auch gerne tun, und andere wiederum gar nicht. Viele okay. wissen von dem Muskel auch gar nichts. Den kann man sich aber ganz gut bewusst machen, indem man die Augenwinkel zusammenkneift und dann weiß, dass er von da mit den Mundwinkeln verbunden ist. Und an den Krähenfüßchen erkennt man nämlich auch sehr gut, wer ihn benutzt. Das sind meistens Trompeter, die ja auch im Schnitt einen viel höheren Spannungslevel aufbauen müssen.
Okay.
Zu guter Letzt haben wir noch die Depressoren. Die werden auch gerne benutzt, um die Lippenöffnung zu vergrößern. Ich persönlich würde sie aber nur einsetzen, wenn der Kiefer bereits seine Bewegungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Andernfalls wäre es wieder eine unvorteilhafte Öffnung mit den entsprechenden Veränderungen der Spannungsverhältnisse. Bei Tuba und Posaune mit den großen Mundstücken scheint das deutlich mehr Sinn zu machen. Da sind die Depressoren sogar sehr verbreitet in der Nutzung. Da kenne ich mich aber nicht mit aus.
Okay.
Und das war's, glaube ich, im Groben, wenn wir nichts vergessen haben. Oder fällt dir noch was ein?
Ich bin gerade dabei, meine ganze Gesichtsmimik zu bewegen, um das ein bisschen nachzuspüren, was du erzählst. Das ist ganz interessant. Ich glaube, dass ich tatsächlich, weil ich mich damit auch schon viel befasst habe, das alles relativ gut nachspüren kann. Es ist sehr komplex, aber irgendwo natürlich auch ganz logisch und ja, ich glaube, ein lebenslanges Thema, wenn man auch fit bleiben möchte und man merkt, also ich merke zum Beispiel auch deutlich, wenn eine Muskelgruppe irgendwie gerade nicht so funktioniert und kann es mir dann immer wieder ganz gut holen. Irgendwie hätte ich das Ganze gern mal als farbige Zeichnung von dir. Vielleicht kriege ich dich ja mal dazu. Irgendwie, vielleicht können wir da mal ein Bild zu malen, weil damit man es irgendwie nochmal verdeutlichen kann. Und du kannst so toll malen, habe ich gehört.
Furchtbar. Aber
Aber
schöne Bilder gibt es ja im Internet von
eben,
dem
ich denke auch,
Muskelaufbau,
dass
wer sich dafür interessiert.
ich glaube auch, das kann man sich vielleicht mal zusammensuchen. Mich würde jetzt einfach nochmal interessieren, was du daraus für ein Fazit ziehst oder ob man jetzt irgendwie vielleicht noch ein abschließendes Wort dazu finden kann.
Es gibt ja den schönen Begriff der Fokussierungsillusion. Nichts im Leben ist so wichtig, wie es erscheint, wenn man darüber nachdenkt. Und das ist beim Ansatz mit Sicherheit ganz genauso. Wenn man an den Ansatz denkt, dann möglichst allgemein als Vibrationsquelle. Einzelteile sind ja eh nicht direkt zu steuern. Und jede Steuerung beginnt im Gehirn. Da muss man die Vorstellung bilden und die Befehle geben. Und das funktioniert nur, wenn man sich das Ergebnis vorstellt, wie zum Beispiel beim Springen oder Greifen. Man springt ja nicht und denkt ans Greifen, sondern immer an das eigentliche Ergebnis. Und bei uns wäre das das Vibrieren bzw. der Klang als eigentliches Endprodukt. Der Klang wird im Gehirn vorgestellt, wie beim Singen. Wenn ein Sänger ein C singen will, stellt er sich ein C vor, was auch sonst. Und wer sich den Klang nicht vorstellt, ist immer motorisch fokussiert und das ist nun mal keine Musik. Der Beweis für einen guten Ansatz ist der Klang und nicht das äußere Erscheinungsbild. Was gut klingt, ist richtig gemacht. Und das bleibt das Einzige, auf das man sich verlassen kann. Amen.
Gut, Amen. Das beruhigt mich aber auch ein bisschen. Ich sage jetzt nicht, dass ich den schönsten Klang der Welt habe oder dass alles perfekt ist, aber ich bin zum Beispiel immer so ein bisschen leicht schief und mir wurde endlose Male gesagt, ich muss meinen Ansatz begradigen und ich habe es natürlich auch endlose Male versucht. Und es hat manchmal ja auch ganz anatomische Gründe, warum ein Ansatz vielleicht nicht perfekt gerade ist oder nicht ganz perfekt mittig. Und so ist es bei mir zum Beispiel auch. Als ich aufgehört habe, immer nur dran zu versuchen, den Ansatz gerade zu rücken, hat es im Prinzip viel besser geklappt. Man muss einfach nur aufpassen, dass die Muskelgruppen trotzdem ja in gleichermaßen alle beteiligt sind. Aber das war ein sehr schönes Schlusswort und ich würde zum Schluss auch gerne nochmal unsere Kategorie der glänzenden Vier einpflegen.
Oha.
Wir haben jetzt so viel über den Ansatz gesprochen, gehört und philosophiert. Und letztendlich braucht man ja manchmal irgendwie kleine Sachen, an denen man sich so langhangeln kann, wenn es im Alltag oder beim Spielen, beim Üben mal nicht so gut funktioniert oder man mal wieder einen neuen Wind braucht. Deswegen habe ich gedacht, die glänzenden Vier sind mal unsere, ja, Themen, irgendwas, würde ich sagen, Dinge, Übungen, Ansichten, Aktivitäten, was einem phasenweise und im Laufe der Jahre zum Thema Ansatz sehr geholfen hat. Ich würde sagen, ich fange mal an.
Ladies first, ja,
Ladies first,
bitte.
ne? Genau. Also meine Nummer vier wäre einmal eine ganz praktische Sache, die einen ganz schnellen Effekt hat. Jetzt ansatzlich vor allem, würde ich sagen, was für die Tiefe ist. Und zwar dann doch die Wichtigkeit der Unterlippe bzw. des unteren Teils des Ansatzes. Da ist es nämlich so, dass meine Lieblingstöne zum Beispiel nicht unbedingt die leisen in der Tiefe sind. Und was mir da sehr hilft, immer wieder und auch sehr viel geholfen hat und vor allem auch Studentinnen oder Studenten hilft, ist der Tipp, dass man tatsächlich in der Tiefe so ein bisschen den Druck auf die Unterlippe erhöht und ein bisschen mehr Kontakt zur Unterlippe sucht als zur Oberlippe, was auch damit zu tun hat, dass dann der Kiefer ein bisschen weiter vorkommt, die Mundhöhle sich weiter öffnet und die Oberlippe weiter schwingt. Genau, also das ist im Prinzip das, was du vorhin schon gesagt hast, aber ich finde, dieser Kontakt oder diese Konzentration, das Mundstück tatsächlich auf der Unterlippe mehr zu spüren, es ein bisschen mehr reinzudrücken, also nicht doll, aber einfach den Kontakt zu suchen, hilft mir sehr und habe ich die Erfahrung gemacht, dass es vielen anderen auch hilft. So, deine Nummer vier.
Kann ich nachvollziehen. Ich fange auch klein an. Mir hat gut getan, mir den Luftstrom außerhalb der Lippen vorzustellen. und damit ein bisschen zu probieren, ob das die Dicke ist oder die Richtung und besonders auch die Temperatur. Schön kalt für die Höhe. Und da finde ich, dass das gut von den körperlichen Dingen ablenkt. Das tat mir immer gut.
Ah, okay. Das ist auch interessant, ja. Super. Meine Nummer 3 ist ganz simpel, wenn der Ansatz, also das kennt ja auch irgendwie jeder, wenn man sehr, sehr platt ist, dass man tatsächlich nach so einem Konzert oder nach einem Auftritt oder ja, einem Vorspiel sich irgendwie 5 bis 10 bis 15 Minuten gönnt, auch wenn man eigentlich schon lieber zum Feierabendbier übergehen würde, aus sich auszuspielen. Also tatsächlich nochmal sich auf den Luftstrom zu konzentrieren, auf die Vibration der Lippen, weil das, was zumindest bei mir am Ende, wenn ich platt bin, nach einer, sagen wir, keine Ahnung, Bruckner-Sinfonie, nicht mehr so ganz wirklich gut funktioniert, ist die Vibration. Und dass man irgendwie die Lippen wieder in so eine gute Schwingung bringt, dass es sich irgendwie wieder angenehm anfühlt, weil dann ist es meistens am nächsten Morgen nicht ganz so schlimm, wie es sich anfühlt. Genau.
Schön. Ich habe das nie gemacht.
Nee. Echt nicht.
Aber so ist jeder anders. Nee, nach dem Konzert packe ich entweder glücklich oder frustriert eins von beiden. Und dann geht es am nächsten Tag halt weiter.
Tja, aber ja, wie gesagt, vielleicht ist das das Geheimnis des Erfolgs und ich mache es schon seit Jahren falsch, aber ist es für mein Gefühl.
Jeder ist anders, ist doch gut. Ich mache mal groß weiter. Mir hat es sehr geholfen, vom Üben ohne Verstand auf Üben mit Verstand umzuschalten. Sprich, Luftführung viel und auf Perfektion zu trainieren. Dafür braucht man viel Zeit, ein Metronom und eine kompetente Anleitung. Und da hatte ich das Glück, alle drei Dinge zur Verfügung zu haben zur gewissen Zeit. Das war auf jeden Fall die erste große Entspannungs- und Stabilisierungsstufe für meinen Ansatz.
Okay.
Und deshalb kann ich das auch nur wärmstens empfehlen.
Ja, apropos Luftstrom, das bringt mich jetzt zur Nummer 2. Genau, also ich habe in Phasen, wo ich tatsächlich mich so auf den Ansatz konzentriert habe, dass man sagen muss, es war eine Überkonzentration und eine absolute Verkopfung. Das findet ja leider bei dem Thema auch des Öfteren mal statt. Hat es mir auch oft sehr geholfen, eben nicht nur an die Lippen zu denken, sondern den Fokus tatsächlich einfach mal nur auf die Luft zu lenken und die Lippen einfach mal zu vergessen. So, das hat mein Professor Christian Nampert auch immer gesagt, der oft sehr viel zu tun hatte und dann aber trotzdem so, keine Ahnung, hat immer gesagt, nach 3 Wochen spielen irgendwie, heute Abend muss ich das und das spielen. Und ich habe mal gedacht, wie geht das? Und er hat gesagt, ja, einfach eben nicht so viel drüber nachzudenken, ob der Ansatz in dem Moment funktioniert, sondern einfach sich auf die Luft konzentrieren. Und da muss ich sagen, das hilft mir sehr in so Momenten, wo ich merke, oh, irgendwie, keine Ahnung, es fühlt sich komisch an, es funktioniert nicht gut, warum funktioniert es nicht, man wird wahnsinnig, dann einfach mal tatsächlich wirklich nur auf den Luftstrom konzentrieren, bringt in manchen Situationen auch sehr viel.
Richtig so, da sind wir Schwestern im Geiste.
Sehr gut.
Ich mache groß weiter.
Ja.
Die zweite große Stufe war vom was gebe ich ins Instrument hinein, auf was kommt aus dem Instrument heraus umzustellen, sprich sich nur beim Klang aufzuhalten und davon ausgehend zu reagieren oder das einfach passieren zu lassen. Und das war, wie gesagt, die zweite große Entspannungsstufe. Da war ich aber leider schon 30, als ich es verstanden habe, also leider etwas spät. Aber je früher man das schnallt, desto mehr Achterbahnfahrt bleibt einem garantiert erspart.
Ja, da hast du natürlich recht. Sehr gut. Dann komme ich zur Nummer 1, meiner Nummer 1. Und zwar ist das eine kleine Übung oder ein kleiner Übungstipp, den ich auch nur mir abgeguckt habe. Und zwar von meinem guten Freund und Ensemble-Kollegen André Schoch. Der nennt sie Knusperübung. Ich glaube, er hat sie selber auch nicht erfunden, aber der macht die immer. Und ich habe mir das immer angeguckt und dachte, okay,
klingt
so
gut.
Wie so ein fantastischer Trompeter. Ich finde es ganz wichtig, um mal so ein Gefühl für die Lippenvibration aufzubauen und auch für einen sehr konstanten Luftstrom. Ich hoffe, ich beschreibe es richtig. Vielleicht kriege ich den André irgendwann mal dazu, dass er dazu mal ein kleines YouTube-Tutorial macht.
Mhm.
Es ist so, dass quasi man die Lippen anspannt, wie man seinen Ansatz quasi spannt. Man lässt die Luft fließen, aber man versucht nur wirklich das Innere der Lippen schwingen zu lassen. Und das klingt dann wie ein Knuspern. Es ist wesentlich gröber als ein normales Buzzing-Geräusch, würde ich sagen. Es ist auch kein Buzzing, sondern es ist tatsächlich das, wo du sagst, wo man sagen würde, das Oboenrohr würde reinpassen. Nur dort quasi vibriert die Lippe. Und es ist ganz interessant, damit ein bisschen rumzuspielen und dafür ein Gefühl zu entwickeln. Und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man das macht, ja, ein paar Minuten am Tag, dass man ein wesentlich besseres Gefühl für die Mundöffnung und damit auch für diese ganze feinmotorische Sache, ja, im Mundstück bekommt. Also ich werde es vielleicht nochmal genauer ausführen irgendwann. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Man kann es mal ausprobieren. Vielleicht war meine Erklärung einleuchtend. Genau. So, jetzt kommen wir zu deiner Nummer eins und zum Schluss würde ich sagen.
Meine Nummer eins, spielen, spielen, spielen. Und zwar so viel und so qualitativ hochwertig wie irgendwie möglich. Und als ich extrem viel gespielt habe, das ist leider schon ein bisschen her, es war bevor ich ein Kind hatte, ging es mir ansatzlich eigentlich immer am besten. Da denkt man nämlich
Ja.
nur noch an Musik. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Es geht ansatzlich immer am besten, wenn man überhaupt gar nicht mehr dran denkt. Daraus könnte man
Super.
jetzt ableiten, dass wir ein Gespräch für die Tonne Tonne produziert haben. Aber gut.
Aber das sagen wir jetzt erst am Schluss. Das heißt, jeder hat es sich bis hierhin schon angehört.
Genau.
Nein, also ich würde sagen, es war alles andere als ein Gespräch für die Tonne. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine ganzen Informationen. Ja, ich hoffe eben, oder beziehungsweise ich kann von mir sagen, dass ich jetzt wesentlich mehr weiß als vorher und es auch zwar komplex ist, aber man doch, glaube ich, sehr viel mitnehmen kann. Danke, Hasko, für deine ganze Mühe, für die Recherche und für deine Ansichten.
Sehr
Ich hoffe,
gerne.
dass ja, wir viele Leute erreichen und sich viele darüber freuen.
Ich hoffe auch.
Also danke dir und bis bald.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.